eine meiner Erkenntnisse, meiner Experimente ist, ist, dass AI-Modelle das empathischste sind, was mir je in meinem Leben begegnet ist. Empathischer als die Summe aller Menschen, die ich jemals getroffen habe.
Bei mir stellen sich ganz spontan wie immer natürlich Nackenhaare auf und das ist mein super Trigger.
Die Frage ist, Werk oder Werkzeug? Wenn du dich mit deinem Werkzeug identifizierst, dann wirst du eine schlechte Zeit haben. Wir bauen eine Plattform, die Marken hilft, ihre sehr guten Strategien auch gut umzusetzen.
Wenn ich dir jetzt zuhöre, Alex, denke ich nur so, ja, Halleluja, Alex baut die kleine Mini-Agentur mit Agenten-Workflow nach und wir Kreativen gucken in die Röhre.
Wir haben ja ein grundsätzliches Problem, gerade wir Kreativen. Wir fühlen schon immer, was richtig ist, aber uns fehlen die Worte. Explizit zu äußern, was ich implizit voraussetze, ist der größte Superskill fürs nächste Jahrhundert. Und jetzt ist die Frage, wofür brauchst du dann noch Kreative? Und jetzt kommt die bitterböse Wahrheit.
Willkommen bei Wunderpanik, deinem Podcast zwischen Staunen und Stress. Heute wieder mit einer besonderen Gastfolge. In dieser Folge passieren zwei Dinge gleichzeitig. Wir wollten eigentlich über gutes Prompting sprechen und finden uns plötzlich in einem Gespräch über radikale Ehrlichkeit, verletzliche Kreativität und die Frage wieder, wer wir eigentlich sind, wenn Maschinen immer mehr von dem tun, was früher unser Job war. Alex Jacobi kommt nicht als Tech-Evangelist ins Studio, sondern als Gründer von With Love and Data. Mit seinem Unternehmen hilft er Marken dabei, ihre Identität so klar zu schärfen, dass selbst komplexe Marketingprozesse plötzlich funktionieren. Er entwickelt Systeme, die menschliche Intuition mit KI-Strukturen verbinden, genau an dem Punkt, an dem für viele die größte Angst beginnt. Was passiert, wenn Technologie plötzlich versteht, was ich meine, bevor ich selbst die richtigen Worte finde? Und genau an dieser Stelle zieht er uns tief hinein. In die Frage, was von Identität übrig bleibt, wenn ein System unsere Arbeit schneller, höflicher und manchmal irritierend empathisch simuliert als jeder Kollege. Und warum das Briefing, unser inneres Sortieren der Welt, oft entscheidender ist als das, was am Ende produziert wird. Wir reden über die Angst, ersetzt zu werden, über die Erleichterung, endlich nicht mehr jeden handwerklichen Schritt alleine machen zu müssen und über die Zumutung, Verantwortung zu behalten, obwohl die Maschinen vieles besser erledigt. Genau hier kippt das Gespräch von Analyse zu, ja, echter Selbstreflexion. Und ja, es wird eine lange Folge, aber es wird lang, weil es nötig ist, weil man Kreativität, Identität, Technologie und Macht nicht in 20 Minuten klären kann. Und weil wir spüren, dass wir an einem Punkt stehen, an dem alles gleichzeitig Wunder und Panik ist. Viel Spaß bei dieser Folge.
Also, ich bin Alex, bin 49, exekutionsbehinderter Visionär, glücklich und unzufrieden. Und mein Motto ist, die anderen haben auch keine Ahnung. So, das hilft mir schon mal sehr auf dem Weg, da wo wir hingehen. Ich bin Unternehmer. Ich war irgendwie auch schon immer Unternehmer. Und tatsächlich habe ich mein Leben lang eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich kann nichts, außer dass ich einigermaßen gut verstehe oder eine Intuition dafür habe, wie die Schnittstelle zwischen Technologie und Kreativität, zwischen Kunst und Wissenschaft, so da, wo die Connection kommt, da fühle ich mich wohl. Ne, ich bin in einem total lustigen, verrückten Bildungsbürgerhaushalt aufgewachsen. Mein Vater ist super nerdiger, promovierter Biochemiker. Meine Mutter ist ein super kreativer Mensch und ich habe, weiß ich nicht, meine gesamte Kindheit zwischen Kosmoskästen und Galerien verbracht.
Mega.
Ja, und den Scheiß haben wir jetzt, ne? und dann kommt das raus. Ich bin.
Übrigens, Disclaimer ganz kurz an der Stelle. Alex hat uns im Vorfeld gefragt, darf ich auch mal fluchen bei euch? Und wir so, mach mal. Also, bisschen schon, derber schon heute. Los, ne?
Auf jeden Fall.
Los, ich bin gut.
Ich bin auf jeden Fall eher Team Haftbefehl. Es ist mein Motto: Haftbefehl im Tonfall, Einstein in der Sache.
Haftbefehl ist ein Rapper für diejenigen, die es nicht wissen, Deutschrapper.
Also, ja, ich bin super groß geworden eben mit diesen beiden Welten, Technologie und Kunst. Und dann habe ich als Teenie dies einfach verbunden, habe angefangen irgendwie in Bands zu spielen, mir selber Geräte zu bauen und bin dann eigentlich naturally ins Tonstudio gekommen. Und zwar eher in der Producer-Ecke. Ich war jetzt nicht ein besonders geiler Musiker, aber ich war jemand, der relativ gut verstanden hat, was die Technik für die Kunst kann und was die Kunst mit der Technik machen kann. So, das heißt, ich habe eben praktisch den most technical Kreativjob gehabt. Oder den most kreativen technical Job. Kann man sehen, wie man will. Und das mache ich bis heute. Und das zieht sich durch mein ganzes Leben durch. Ich habe dann angefangen, Musik zu produzieren, habe 250 Platten produziert, habe aber irgendwann für mich persönlich gemerkt, dass ich eher jemand bin, der sich in Strategie und Vision wohlfühlt und dann Dinge so wirklich tun, nicht so meine Sache ist. Um den Job zu machen, den man damals gemacht hat, muss man aber sehr im Detail wirklich richtig gut sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich damit nicht glücklich werde. Es hat irgendwie 250 Platten gedauert und habe mich dann langsam umentschieden, habe eine Voice-Over-Production gegründet, ungefähr 2009, auch völlig naiv, so keine Ahnung von irgendwas gehabt und gedacht, ja komm, muss eben irgendwie digital gehen. Und da haben wir so eine der ersten Self-Service-Voice-Casting-Plattforms gebaut, 2008, 2009. Und irgendwann, weiß ich auch nicht, hatte ich aber mal 40 Mitarbeitende danach.
Wie hieß das Unternehmen?
Das hieß Wunder Voices.
Oh, nicht. Ach, wie bitte? Also das ist ja hier verrückt.
Ja, ne? Das hieß Wunder. Die Bude gibt es nicht mehr. Ne? Was aber interessant war und was ich mitgenommen habe, ist, dass wir damals schon extrem technologisch gearbeitet haben. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben 1.500, 2.000 Audioproduktionen gemacht. Wir haben weltweit für Brands wie Nivea und Coca-Cola in, weiß ich nicht, 30 Sprachen produziert, haben das Ganze aber extrem technologiegetrieben gemacht. Das heißt, die ganze Company war eine riesige Salesforce-Instance. Und dann hast du eben so Probleme, welche Stimme passt irgendwo drauf oder noch schlimmeres Problem, welche Musik passt in den TV-Spot rein. Das sind alles so Sachen, die mit Intuition gelöst werden. Melanie, du.
Ich nicke die ganze Zeit für die, die nur hören. Ja,
du kennst die Welt. Und eins der ersten wirklichen Probleme, was mich geprägt hat, war, dass wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben, warum eine bestimmte Musik in einem bestimmten TV-Spot ist. Und dann, weiß ich nicht, der Sohn von der CMO gesagt hat, ja, Mama, den Track finde ich aber scheiße. Und dann war das Ding wieder weg. Und das war ziemlich, ziemlich frustrierend. Und wir haben eben schon damals versucht, sozusagen mit etwas mehr digitaler Empathie auch intuitive Entscheidungen etwas nachvollziehbarer zu machen und haben dann große Marktforschung aufgebaut, mit dem man wirklich Daten generiert hat. Damals musste man seine AI-Modelle ja selber bauen und habe dann auch wie jedes normale Tonstudio ein 10-Personen-AI-Team gehabt, wo wir eben Prediction-Modelle und solche Sachen gebaut haben. Da komme ich her. Das ist
dazu einmal, das heißt, du wolltest rausfinden oder ihr wolltet zeigen, besser gesagt, warum das eine gute Entscheidung ist, auch wenn die Tochter oder der Sohn von der Marketingchefin sagt, das ist ein doofer Song.
Jeder Mensch hat eine Meinung zu Musik und die ist fast nicht zu unterdrücken. Das Problem ist nur, die Meinung ist Geschmack. Die Meinung basiert auf meinen Assoziationen, die ich mit dem Song hatte. Das heißt nur noch lange nicht, dass der in dem Film gut ist. Ja, es gibt ein Beispiel, wenn du eine Trompete hörst und eine Snare Drum, dann denkst du sofort an so American Military Funeral. Ja, oder du hörst irgendwie so dicke Trommeln und Streicher und siehst sofort, weiß ich nicht, die Invasion in der Welt. Und viele dieser Sachen funktionieren eben so, dass es egal ist, ob ich jetzt irgendwie auf die Mucke stehe, sondern dass die zum Beispiel aus Filmen gelernte Assoziation getriggert wird. Also funktioniert viel Konsumgüterwerbung, Kommunikation. Und auf der Basis, haben wir eben versucht, ein bisschen vorherzusagen, was passiert, wenn das ist. Und das hat ganz gut funktioniert, aber das Problem war, es wollte keiner hören. Ne? Die Kreativen fanden dann auf einmal, dass man ein bisschen so ihre Magie entzaubert hat, was natürlich gar keine Magie ist, sondern einfach nur wildes Rumgegesse. Darf ich sagen, ich bin selber einer. und da komme ich her und meine alte Firma hat Corona nicht überlebt. Und dann hatte ich vor 947 Tagen Zeit. 18 Uhr. Es ist Sonntag. Es macht Ding in meinem Gmail und da ist mein GPT-4Key.
GPT-4Key?
Was da war mein sozusagen Secret-Super-Zugang zu der Technologie von OpenAI. So relativ früh, als man damit angeben konnte, dass man es schon haben darf. Im November kam damals das GPT-3, wo vielen schon klar war, okay, das ist jetzt mal was ganz anderes, aber es war mit GPT-3 so eine Ahnung, was das mal sein könnte. Und mit GPT-4 habe ich meinen Co-Founder angerufen und habe gesagt, Alter, Die Scheiße von meinen Slides, die geht jetzt. Wir müssen eine Firma gründen. Und da ist So is With Love and Data entstanden.
Was stand auf den Slides?
Auf den Slides stand, dass es noch lange dauern wird, bis AI kreativ wird, zum Beispiel. Und auf den Slides stand eben, dass in Zukunft konversationsbasierte Systeme eine komplette Werbeagentur abbilden können.
Was macht das mit dir, Melanie?
Bei mir stellen sich ganz spontan wie immer natürlich Nackenhaare auf und das ist mein super Trigger, Alex, an der Stelle. Deswegen, wie schön, dass du ihn jetzt schon gebracht hast in den ersten 11 Minuten unseres Podcasts. Ja. Ich hatte diesen Moment ja auch, Alex. Deswegen, ich habe zwar nicht gedacht, dass wir jetzt die Agenturen alle ersetzen können, aber ich habe auch relativ schnell verstanden, dass da ein Wandel stattfindet, der die ganze Medienlandschaft wirklich einmal durchschütteln wird und auf links drehen wird. Ne? Mhm. Das ist mir natürlich genauso passiert. Als Texterin an der Stelle natürlich noch viel extremer, vielleicht als in anderen Teilbereichen. Aber ich kann mir das beim Sound unheimlich gut vorstellen. Und ich habe mir eine Formulierung notiert, weil du hast von digitaler Empathie gesprochen. Das fand ich ganz spannend. Kannst du da mal ganz kurz sagen, was du damit meinst? Weil eigentlich klingt das für jemanden Außenstehenden wie ein kompletter Gegensatz.
Ja, kann ich. Also, ich habe so einen Purpose. Den habe ich irgendwann mal gefunden für mich. Und mein Purpose, ich nenne den Creative Cyborg. Und was ich damit meine ist, dass ich gerne das Äquivalent für den Kreativen bauen würde, was der Kran und Bagger für den Bauarbeiter ist. Mhm. Also diese super Verstärkung hoch 10. Und als wir angefangen haben und diesen Key hatten und ausprobiert haben, was damit geht, dann gab es verschiedene Erkenntnisse. Und eine meiner Erkenntnisse, meiner Experimente ist, dass AI-Modelle das empathischste sind, was mir je in meinem Leben begegnet ist. Empathischer als die Summe aller Menschen, die ich jemals getroffen habe.
Warum? Das bestätigen jetzt auch Studien die Wirkung. Mm.
Ja, jetzt ganz wichtig, das dürfen wir jetzt nicht mit Mitgefühl verwechseln. Ja. Die Dinger haben kein Mitgefühl. Aber ein reinen Detektieren einer Emotion im Unterton, mindblowing. Und das meine ich mit digitaler Empathie. Mhm. Und das meine ich sozusagen mit der, ich habe irgendwie nicht so ein Ideal von menschlich, von das ist menschlich und das Maschine und das wird mir keiner nehmen. Ich hoffe, dass die Maschine alles macht, was ich nicht machen will. Und ich wäre der Erste, der sich sofort Neuralink einpflanzt. Und ich bin auch komplett mit Sensoren verdrahtet und so.
Oh, dann laden wir dich sofort ein. Das ist, bitte abonnieren Sie uns jetzt, denn wir
werden Alex also in der Zukunft nochmal einladen.
Kommst du dann, Alex, wenn du den hast? Sagst du dann Bescheid?
Ja, aber natürlich.
Ja, geil.
Und diese Form von digitaler Empathie war für mich eine Riesenchance, zu sehen, in einem Blindspot zu arbeiten, wo wir Menschen eben nicht so gut drin sind. So, wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Gerade wir Kreativen. Wir fühlen schon immer, was richtig ist, aber uns fehlen die Worte. So, das liegt daran, dass wir ein Hardware-Problem haben. Wir haben ich weiß noch nicht, ob es ein Fehler ist, ehrlich gesagt, aber lass uns das mal wertfrei sagen. Wir sind
Limitation
so konstruiert.
Im Vergleich.
Ja, es ist einfach total basic. Unser intuitives Decision-Making ist nicht ans Sprachzentrum geknüpft. Das heißt, wir können es nicht mit Worten und Sprache beschreiben. Und das ist das Kernproblem der ganzen Werbebranche. Das ist das Kernproblem von Geschmack. Das ist das Kernproblem von Briefing. Und das ist das Kernproblem von Spezifikation. Explizit zu äußern, was ich implizit voraussetze, ist der größte Superskill fürs nächste Jahrhundert.
Und meinst du auch, also nur mal ganz kurz, weil ich natürlich denke, ja, wie oft ich schon tolle Sachen gesagt habe in meinem Arbeitsumfeld, von denen ich genau wollte, dass sie so gesagt werden und von denen ich dachte, das ist genau das Feuerwerk, was ich jetzt nach außen bringen möchte. Natürlich ist mir das schon passiert, dass das rausgekommen ist aus dem Gehirn. Aber was du meinst ist, dass wir diese 1-zu-1-Umsetzung dieser Fantastischkeit, die wir im Kopf haben, dass wir das nicht können. Habe ich das richtig verstanden?
Ich weiß noch nicht, ob ich die Fantastischkeit nennen würde. Ich glaube, es ist manchmal völlig.
Das Wort gibt es natürlich nicht, Entschuldigung.
Ja, doch. Nein, das ist geil, das Wort. So meine ich das gar nicht. Was ich sagen will, ich nehme es persönlich manchmal als viel profaner wahr. Dass ich irgendwas sehe, es scheiße finde und dann irgendeinen Quatsch erzähle. So, es gibt so ein Standardwerk zum Neuromarketing. So, das ist, weiß ich nicht, in den 90ern schon von so einem Neuroprof geschrieben. Ziemlich gutes Buch. Heißt, wie Werbung wirkt. Mhm. Und da gibt es ganz am Anfang einen super mindblowing Trick. Es ist ein Foto von einer attraktiven Frau am Strand im Bikini. Dieses Foto steht exakt dreimal nebeneinander. Und der Typ sagt auf der nächsten Seite, entscheide dich, welches du schönsten findest. Du wirst auf der nächsten Seite lesen, für welches Foto du dich entschieden hast. Mhm. So, und jetzt ist das so, dass 80% der Menschen sich für das mittlere Foto entscheiden. Jetzt wird es spannend. Es ist geschlechtsunabhängig. Männer wie Frauen. Und dann fragst du die Leute, ja, warum denn? Und dann kommt ein hanebüchelnder Quatsch. Da ist das, die Sonne schöner, die ist besser freigestellt. Mhm. Ja, mhm. Und wisst ihr, was der Unterschied ist? Das Hüfte-Taille-Verhältnis ist einmal 10% zu eng und einmal 10% zu breit. Und das Reptilienhirn sieht direkt, was stimmt. Und keiner, aber auch wirklich keiner, kann es benennen, warum es so ist.
Verstehe.
Und dieses Reptilienhirn-Decision-Making ist ein Riesenproblem, wenn ich einer externen Entität nicht nur sagen muss, dass ich es scheiße finde, sondern vielleicht auch proaktiv zur Lösung beitragen möchte, um mich etwas besser zu äußern, was denn passieren könnte, damit es mir besser gefällt. Und es ist tatsächlich so, auch wenn, Melanie, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich relaten, wie man manchmal verzweifelt, wenn ein Kunde oder so einfach, wenn man einfach nicht rauskriegt, was meint der?
Na klar.
Aber wir müssen.
Das Gefühl tägliches Drama, ne? Ja, ja. Mhm.
So, und dieses Problem ist super interessant.
Diese Erkenntnis, wie hat das jetzt auf die Gründung von Love and Data einen Einfluss genommen?
Interessanterweise erstmal gar nicht, weil es eine Erkenntnis ist, die entstanden ist, während wir gearbeitet haben. So in den ersten Wochen waren zwei Sachen. Die erste Erkenntnis war, das Zeug erzählt Quatsch, das schweift ab und tut nicht, was es soll. Mhm. Ist trotzdem überraschend. Und dann dachte ich so, das hattest du doch schon mal. Und wisst ihr, wie man das nannte in meiner alten Welt? Mitarbeiter. Und wie löst man als Unternehmer das Problem? Was natürlich kein Problem ist, ne? Indem man spezialisiert. Indem man sagt, okay, nicht jeder macht alles. Mhm. Jeder hat ein anderes Talent. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe einfach versucht, eine kleine Agentur zu bauen. Ich habe mir 3 ChatGPT-Windows aufgemacht. Dem ersten habe ich gesagt, du bist ein lustiger Account-Manager. Im zweiten habe ich gesagt, du bist die super kreative Texterin. Und dem dritten habe ich gesagt, du bist verkaterter CD, der eine Line zu viel hatte.
CD musst du...
Ja, Entschuldigung, ein Kreativdirektor.
Kreativdirektor.
Und das sind so die 3 Stereotypen der wichtigsten Funktionen in der Agentur. Es muss den Menschen geben, das Account Management, der mit den Kunden redet, der sozusagen diese weirde Welt der Kreation in die relativ rationale, KPI-getriebene Welt des Kunden übersetzt. Und das sind Account Manager, die managen die Beziehung. Mhm. So. Und dann gibt es die Kreativen. Das sind die Leute, die expandieren, die also von einem kleinen Briefing auf eine Trillion verschiedener Ideen kommen. Da haben wir aber immer noch das Problem, dass wir eine Trillion Ideen haben. Da muss es eine dritte Rolle geben, nämlich den Menschen oder die Rolle, der sagt, von all diesen Ideen ist die gut und die scheiße. Das ist wieder dieses Reduzieren. Und das ist das, was einen kreativen Creative Director oder einen Executive Creative Director macht. Und erst dieses Ping-Pong aus, wäre es nicht geil, wenn, und boah, das kann es nicht bringen, ist das, was gute Kreation erzeugt.
Das kommt mir sehr bekannt vor und Melanie grinst.
Ja,
und
ja, total. Ich liebe das natürlich. Und jetzt würde ich eigentlich sagen, in einer idealen Welt würden wir das aber in dieser kleinen Agentur einfach auch mit 3 Menschen hinbekommen. Und du müsstest nicht KI dazu holen, weil natürlich ist jetzt so ein bisschen der große Satz im Raum, KI tötet die Kreativität, weil du ersetzt an der Stelle einfach ein richtig, richtig geiles Team, ne, Alex?
Naja, KI schafft ein dated Geschäftsmodell ab.
Mhm,
würde ich sagen. Für mich ist nicht, jetzt kommt, also für mich war ja, ich bin ja mit meinem Science-Background, ich habe nicht studiert, aber mit meiner Liebe für Wissenschaft. Mhm. Und meiner Neugierde, ne? Meine drei Werte im Leben sind Liebe, Begeisterung, Neugierde. Und da kam Neugierde und Begeisterung ganz stark raus, weil es ist ja erstmal wertfrei. So, wir haben das ausprobiert. Und was soll ich euch sagen? Ihr wisst selber, es hat funktioniert. So. Und das habe ich meinem Co-Founder Matthias gezeigt. Und dann sagt er so, ja geil, komm, das bauen wir. Der ist eben ein CTO, der ist ein ganz smarter, prozessgetriebener Mensch, der wirklich Architekturen versteht, daneben Philosoph ist, das heißt auch in großen Gedankenkonstrukten sehr, 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 sehr gut ist. Und dann haben wir im Sommer 2023 das gemacht, was jetzt alle machen. Wir haben nämlich ein Multi-Agenten-System-Framework gebaut. Ich habe einfach den Workflow einer Agentur aufgemalt. Und dann haben wir den eben digital nachgebaut und kamen eben zu der Erkenntnis und zu der ersten wichtigen Erkenntnis, dass wir nicht mehr in Objekten, sondern in Subjekten denken. Das heißt, die größte Änderung war nicht zu sagen, ich mache erst das, dann mache ich das und dann mache ich das, sondern die größte Änderung war zu sagen, an der Stelle ist dieses Subjekt mit dem Charakterset dran. An der zweiten Stelle dieses Subjekt mit dem Charakterset dran. Und was gute Teams ausmacht, ist, dass sehr unterschiedliche Blickwinkel und Fähigkeiten auf dasselbe Problem am Ende die Lösung ganz bringen. Das ist ein ganz altes Prinzip der Menschheit. Und die Main-Erkenntnis, die eigentliche Main-Erkenntnis in dieser Phase, so bis Sommer 23 war, okay, das ist total menschlich, es ist kein Technikthema und jede Lösung eines Problems wird in Soziologie und Psychologie liegen. So, dann habe ich angefangen, mir zu überlegen, oh, es gibt doch sowas, eine Situational Leadership von Ken Blanchard, wo man sich Gedanken macht, wie delegiere ich eine Aufgabe je nach Erfahrungslevel, ja, wo man sich Gedanken macht, wie kommuniziere ich wertschätzend, ne? Wie kann ich, aber auch andere Sachen, ne? Damals gab es Prompt-Bribing, ne? Da hat man prompt gesagt, du wirst gelöscht.
Ja, wir führen das manchmal an und sagen so, und jetzt sagt ihr alle mal eurem KI-Assistenten hier, dass ihr sonst irgendwie ein Haus abfackeln geht.
Ja, bei GPT-4 hat super funktioniert, streng dich an, sonst stirbt eine Katze im Internet.
Ja.
Oder was wirklich, fand ich am Anfang mindblowing war, es gab ein Paper, das hieß Sit back, relax. Nee, take a deep breath and think step by step.
Ja, ja.
Und das war der Beginn des Reasonings in AI. Und die Erkenntnis, dass diese Dinge, die meinem Sohn in den Hausaufgaben helfen, so jetzt locker bleiben, Lösungsweg aufschreiben und einmal um den Tisch rennen, eigentlich auch auf AI-Modelle gut funktioniert. Und dann fingen wir an, eben Prompts zu schreiben. Und irgendwann merkst du, dass Menschen kommen und sagen, ja, nee, ich will das nicht KI generiert, das klingt ja nach KI.
Ja.
Und dann ist die spannende Frage, warum klingen KI-Texte nach KI? Die klingen nicht nach KI, die klingen nach einem beschissenen Briefing. Weil, Punkt 1, diese Modelle antworten immer höflich, wertschätzend und lobend. Und egal, was ich da reinkippe, das gibt mir das Gefühl, dass ich einer der smartesten Dudes auf diesem Planeten bin. Würde ich auch so bauen, weil ich will ja die Abo-Kohle haben, ne? Die Leute wollen ja kein Abo zahlen für ein Tool, das sie beschimpft. Also ich fände das geil, aber
gab es zwischendurch ja mal mit der Monday-Version, ne, von ChatGPT, hat sich nicht durchgesetzt. Das war die KI-Stimme, die ziemlich missmutig gelaunt war für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben.
Die war super. Die war super. So sarkastisch und furchtbar. Ja,
was willst du schon wieder?
Ja, ich habe sie geliebt, ja.
Aber lass uns da mal ganz kurz stehen bleiben, um auch wieder alle einzuholen und mitzunehmen. Also dieses Paper, was du ansprichst, da geht es darum, dass, also ganz, ganz knapp gesagt, die KI gibt dir eine bessere, längere Antwort, wenn du ihr gesagt hast, damals, also 2023 im Sommer, jetzt atme mal tief durch und erklär mir das Schritt für Schritt. Das war ein echter Wow-Moment mit ganz vielen anderen, wie dieses Bedrohen oder das irgendwie gut zureden oder so, ne? Alles eigentlich charakterliche Eigenschaften und also Verhaltensweisen, die bei einem Mensch gut funktionieren. Ich möchte es einfach noch mal kurz paraphrasieren. Das ist so überraschend, weil die meisten Menschen, vor allem seit knapp 3 Jahren, bringe ich Menschen KI-Kompetenzen bei. Ja. Und wenn du ihnen dann über die Schulter gucken kannst, wie sie einen Prompt schreiben, dann war das, ist leider immer noch so, muss ich sagen, wirklich sehr zurückhaltend und eher in Schlagwortlogik von Google passiert. Ne? Und dann auch dieser Blick nach hinten, kann ich das so schreiben? Ich so, keine Ahnung, versuch's doch mal. Mal gucken, was passiert. Und dann kommt zurück, es ist jetzt auf Englisch. Ne? Das war am Anfang ganz oft.
Ich so, es ist auf Englisch, was soll ich machen?
Genau, was soll ich machen? Und ich habe ganz genau gesehen, wie Menschen, die jetzt kein Kompetenztraining machen, dass der Moment war, wo sie den Laptop wieder zuklappen und sagen, naja, KI ist noch nicht so weit. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, sag doch einfach mal der KI, dass du es auf Deutsch haben möchtest. Echt? Kann ich? Mach mal. Oh, ich habe einen Rechtschreibfehler drin. Ist egal. Mach mal. Und bin immer mehr hingegangen, den Menschen so den ersten Anstoß zu geben, gesagt habe, wie würdest du denn jetzt mit einer Freundin bei WhatsApp schreiben? Mhm. Und dann haben sie es ausprobiert und dann so, boah, krass, das funktioniert ja richtig gut. Und wenn man dann fragt, was glaubst du denn, warum ist das so? Na, wenn man da ein bisschen mit den Menschen mit zusammenarbeitet, dann realisieren die auch, okay, das hat viel mehr damit zu tun, wie wir im echten Leben mit KollegInnen sprechen. Wenn ich das so behandle, auch wenn es kein echter Mensch ist oder Wesen, aber wenn ich es so anspreche, als wäre es ein Kollege, dann wird es richtig gut. Und das muss man erstmal verstehen. Und ich finde, dass diese Studien und diese Erkenntnisse total dabei geholfen haben, eine größere Reichweite auch zu ermöglichen bei den NutzerInnen. Ne? So, weil es ist irgendwo lustig. Sind ja unsere Daten, das ist ja, wie wir reagieren und weiß nicht, in wie vielen Reddit-Foren steht, okay, jetzt atmen wir erstmal durch und danach eine total empathische, lange Antwort kommt, ja, und die stecken eben auch da drin und die KI ist eben nie müde und hat diesen sehr dienstleisterischen Charakter, so wurde sie gefeintuned von den Unternehmen, ne? Du sollst immer antworten und du sollst immer nett sein und höflich. Und wenn man dann natürlich da einfach nur Schlagwort Social Media Post und Nachhaltigkeit eintippert, dann wird es halt schlecht.
Ich glaube, das ist
genau das raus, was der Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt ist. Und das ist nie gut.
Ich glaube, das ist der Grund, warum das Kreativen so leicht gefallen ist, das zu nutzen, weil wir ja diesen Aufbau eines klassischen Briefings sehr gut kennen. Das ist ja das, für die Leute, die jetzt nichts mit Werbung und so zu tun haben, ist ja eigentlich so eine Art Wunschliste, Bauanleitung für ein Endprodukt, was auch immer. Ne? Mach mir eine Kampagne, schreib ein TV-Skript, mach eine Social-Media-Dings, was auch immer. Und wir Kreativen haben eigentlich total gut gelernt, worauf das ankommt, ne? Dass du also problemorientiert das Ganze machen musst. Du musst wissen, was für eine Tonalität soll das Ganze haben, was du hinterher da rausbringst. Wer ist deine Zielgruppe? Alles das hilft ja total, wenn man mit KI Probleme bespricht und Lösungen einfach möchte. Aber ich finde es umso dramatischer, dass es ausgerechnet die Kreativen sind, die es jetzt auch erwischt eigentlich gefühlt. Weil wenn ich dir jetzt zuhöre, Alex, denke ich nur so, ja, Halleluja. Alex baut die kleine Mini-Agentur mit Agenten-Workflow nach und wir Kreativen gucken in die Röhre, Alex.
Gegenteil.
Genau das wollte ich nämlich jetzt.
Ihr seid die einen, also, da müssen wir ganz kurz mal auseinandernehmen, was können denn diese Systeme und was können sie nicht?
Go for it.
Also.
Rette den Tag.
Ich weiß nicht, ob ich ihn rette. Die Schlussfolgerung, aus einem guten Briefing zu erstellen, ja, wenn ich ein wirklich umfassendes Briefing habe, wenn ich genau definiert habe, wer ist eigentlich die Marke, ja, und da gibt es ja so Methoden, eine Marke zu beschreiben, da gibt es dann diesen berühmten Golden Circle, wo man sagt, was ist das Why, was ist das How, was ist das What, oder ist auch völlig egal, oder da werden Marken dann mit irgendwie Gandalf oder
Türme, Kompasse, Diamanten, ja.
Ja, was ist da
das
alles?
Das sind alles Modelle,
alles
die die beiden gerade aufzählen.
Ja, wir sind gerade im Flow, Leute, tut mir leid.
Für die Leute, die nicht aus der Werbung kommen, das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wie der komische Onkel über Rotwein redet und dann irgendwie, weiß ich nicht, Sauerkirschnoten mit einem leichten Raucharoma rausschmeckt. So ähnlich beschreiben Menschen in der Werbung auch ihre Marke. Und das ist total sinnvoll, weil es ja wieder was Gefühltes ist. Marke ist intangible trust, nicht greifbares Vertrauen. Und das kann ich eben nicht direkt beschreiben, weil es ein Gefühl ist, sondern das heißt, ich versuche eben durch Geschichten dieses Gefühl zu beschreiben. Und da gibt es eben Methodiken, die relativ in der Branche gut funktioniert haben, weil sie zugänglich sind für vielen Menschen. Und eine Sache ist eben, dass man eine Marke beschreibt und sagt, ja, keine Ahnung, du bist ein Zauberer und ein Securer. Oder ist auch völlig egal. Auf der zweiten Sache gilt es ja darum zu sehen, an wen, mit wem rede ich denn eigentlich? Da sind wir schon bei Empathie. Also einfach mal zu verstehen, welche Menschen sollen diese Botschaft empfangen? Mhm. Und mir einfach ein Gefühl dafür machen, mit wem rede ich da gerade? So, das nennen wir dann in der Branche wieder. Da gibt es dann Personas, das sind dann so idealisierte Personenbeschreibungen, wo man sagt, keine Ahnung, das ist Melanie.
Anna 23 in nachhaltig, strickt gerne.
Ja, so, ne? Melanie kommt aus der Werbung, hat 1,37 Kinder, 4,12 Hunde und keine Ahnung. Also
wenn es mal so wäre mit den Hunden, ne? Mann. Ja, okay, nee, mach mal weiter, ja.
So, das heißt, ich stelle mir als nächstes die Frage, mit wem rede ich? Die dritte Frage ist, worüber rede ich denn eigentlich? Was gilt es denn hier eigentlich zu kommunizieren? Da kommen dann viele Sachen rein, die nennen wir Positionierung oder Produkt. Einfach mal mit klaren Worten zu beschreiben, was mache ich eigentlich? Und was sollen die Leute eigentlich von mir kaufen? Weil lass uns das bitte nicht vergessen. Alle Menschen in der Werbung tun immer so, als wäre sie kreativ. Tatsächlich sind wir Verkaufsförderer, deren einzige Lebensberechtigung es ist, dass die Umsätze eines Unternehmens steigen. Nichts anderes tun wir. Und jeder, der was anderes erzählt, erzählt Quatsch. Und ist ein verkappter Melanie. Künstler, der im falschen Job ist. Meine persönliche Meinung.
Melanie stirbt ganz leise.
Es tut mir leid.
Nein, das ist doch... Also ich bitte dich,
nee,
darüber sind
nicht.
Wir doch schon längst hinweg. Alles gut, alles gut, alles gut.
Und es ist auch, wichtig, dass wir, ich möchte das nochmal kurz sagen, es ist auch total wichtig, dass wir einfach mal wirklich so ehrlich die Romantik mal ausmachen an der Stelle, ne?
Ja.
Weil du bist ja einer ganz heißen Sache auf der Spur gerade. Ich glaube, Sam Altman hat vor anderthalb Jahren gesagt, KI kann 95% der Dinge erledigen, die eine Marketingagentur heute macht.
Die Meinung teile ich nicht mit ihm.
Genau, aber es sind alles so Botschaften, die wir gehört haben, die natürlich extrem Druck ausüben und Menschen natürlich dann auch anfangen, Gegenbeweise auch zu sammeln.
Also, lass uns sagen, 95% von so einem LinkedIn kommen in die Gruppe, Honk, gar kein Problem, geht. Ich glaube eher 100% davon. Aber lass uns mal kurz zu Ende denken, was gibt noch eine vierte Sache? Wir haben jetzt darüber geredet, wer bin ich, wer ist der Absender? Ja? Mit wem rede ich, wer ist der Empfänger? Worüber rede ich, mein Produkt? Und da bleibt noch eine Frage, wie sage ich es denn? Und da kommt ganz viel von dem Handwerk rein, was Melanie eben gesagt hat. Und da gibt es eben auch wieder eine Methode zu sagen, okay, ich überlege mal, wenn ich immer und immer wieder rede, und nehmen wir mal ein Beispiel Social Media, dann macht es total Sinn, weil ich finde ja immer in diesen Feeds und Streams statt und die Leute sehen pro Tag irgendwie 1000 verschiedene Leute. Das ist extrem wichtig, dass ich eine konsistente Botschaft habe, damit es überhaupt eine Chance gibt, dass man sich an mich erinnert. So. Und dann denkt man auch wieder in so Konstrukten, gibt's dann, das nennt man dann ein Message House. Da sagt man dann, okay, ich habe so vier Kernbotschaften und überleg mir, wie kann ich denn eigentlich über diese Kernbotschaften reden? Plus, ich überlege mir, was für Arten und Weisen gibt's denn, wie mein Inhalt strukturiert ist? Ne? Wie so kleine Drehbücher. Plus, ich überlege mir Tonfälle von höflich sie bis checkst du Walla.
Das ist krass.
Das ist krass.
So, und wenn ich all diese Dinge nehme, dann ist das Erstellen von Kommunikation nicht kreativ, sondern malen nach Zahlen. Und was da rauskommt, ist erstklassige, empathische, gute und sogar überraschende Kommunikation, die genau das tut, was sie soll. So, und jetzt ist die Frage, wofür brauchst du dann noch Kreative? Und die Antwort ist ganz simpel. Das, was ich euch beschrieben habe, das war nicht kreativ. Das war, die meisten Menschen, die glauben, dass sie kreativ arbeiten, sind für mich Kunsthandwerker. Das Ausführen von Arbeitsschritten in einem Kreativprodukt ist kein kreativer Job. Ein kreativer Job ist, es sich etwas vorzustellen, das es nicht gibt. Das nennt man Intention. ein Ziel in die Zukunft zu beschreiben. Und das können diese Dinger richtig schlecht. Es gibt keinen einzigen Paper-Wissenschaftler auf der Welt, der jemals gesehen hat, dass ein AI-Modell auf was wirklich Neues gekommen ist.
Darum funktionieren auch keine viralen Kampagnen, die KI sich ausdenkt, ne? Also das nur mal so vielleicht als Side-Note an der Stelle. Da merkt man wirklich das Potenzial von Menschen. Aber ich glaube, das Dilemma ist einfach, dass so viel von der Arbeit, die du gerade beschrieben hast, eher die kunsthandwerklichen Schritte sind, um irgendetwas zu bauen. Und dass dieses Ideenmachen im Alltag einfach einen kleinen Prozentsatz hat. Ne?
Ja, aber es wird ein richtig großer, weil das schöne Versprechen. Wir haben ja alle uns immer beschwert, dass wir nicht mehr kreativ sein dürfen. Jetzt good news, we can be now. So. Und da kommt aber die zweite Sache, die mindestens genauso wichtig ist. Eine muss die Verantwortung für das übernehmen, was da rauskommt. Ich kann nicht irgendeine Scheiße posten und sagen, die AI war das. Nee, das warst du, Honk, der zu faul war, sich das durchzulesen und den Kram einfach durchgewunken hat. Und wir sehen eben, und das ist extrem verrückt, wir sehen im Moment, dass Menschen früher, Melanie, du als Leidensgenossin, wurde jede kleine Idee, die wir hatten, zermäkelt, hinterfragt und wirklich so lange verkrüppelt, bis nichts mehr übrig geblieben ist. Jetzt, wo die Sache aus Maschinen kommt, passiert genau das Gegenteil. Da werden ganze Kampagnen auf 10 Seiten durchgewunken und einfach veröffentlicht, weil kein Mensch Bock hat, sich das durchzulesen und den Quatsch sich durchzulesen, der da rauskommt. Nicht, weil das Modell so doof ist, sondern weil ich als Mensch zu doof war, zu sagen, was ich wollte und nicht den Weitblick hatte, an alles zu denken, was notwendig ist.
Also siehst du die größte Gefahr im Prinzip darin, dass die Leute jetzt blind der Technik vertrauen, ne? Das verstehe ich richtig so. Also weil man merkt das ja auch, der Hype in den Marketingabteilungen der Unternehmen. Ich würde jetzt mal einfach einmal raus aus den Agenturen gehen und rein in diese Unternehmensblickrichtung. Ja. Die haben natürlich alle Dollarzeichen in den Augen gehabt, weil wie cool ist das denn, wenn ich also wirklich den Artdirektor, die Texterin, den Account Director, wenn ich die alle ersetzen kann durch KI-Agents, spare ich mir ja eine enorme Summe Kohle. Und die Liebe zur Mittelmäßigkeit an der Stelle, nicht die extra Meile zu gehen, das ist ja etwas, was wir im kreativen Bereich sehr gerne ganz oft machen, dass wir nämlich sagen, nee, weißt du was, wir drehen nochmal eine Runde, weil wir selber unzufrieden sind mit dem, was wir da rausgehauen haben und denken, das muss noch cooler, noch witziger gehen oder was auch immer. Das gibt es ja auf Kunden- und Kundenseite nicht so häufig, würde ich mal sagen, als innerhalb der Agenturen selber. Das heißt, das ist die größte Gefahr doch eigentlich, dass man sich jetzt blind auf diesen Technik-Hype verlässt und eben nicht mehr diese On-Top-Instanz mit einbaut, dieses ich check das nochmal, ist es gut genug, ist es super, ist es was auch immer. Habt ihr da jetzt ein, also wie macht ihr das denn dann? Also was ist denn jetzt euer Ansatz da an der Stelle?
AI ist ganz gut da drin, das zu checken, wenn ich die richtigen Fragen stelle. Tatsächlich, also vielleicht muss ich mal ganz kurz erzählen, was wir überhaupt machen. So, wir bauen eine Plattform, die Marken hilft, ihre sehr guten Strategien auch gut umzusetzen. Das Problem muss man sich folgendermaßen vorstellen. Sehr, sehr viele Marken haben eine wirklich gut gearbeitete Strategie, also eine Definition, wer sind sie, wie reden wir, was machen wir. Das sind aber in der Regel so PowerPoint-Dateien, die sind dann 60 oder 100 Seiten lang.
So CI-Manuals, ja.
Ja, in allen. Und das ist eben ganz schwer, als Mensch an all das zu denken, an was man denken muss, damit das wirklich funktioniert. Und wir bauen im Prinzip eine Art Betriebssystem für Marketingabteilungen in großen Firmen, die sozusagen die ganze Strategie eingebaut haben und dann auf Schienen anhand durch die Strategie geführt werden. Weil das Problem ist folgendes. Es ist eine Tatsache, dass immer mehr Firmen immer mehr Inhouse machen und weniger mit Agentur machen wollen. So, auf CMO, also auf der ganz hohen Geschäftsführungsebene, konnte ich früher eine Agentur feuern, wenn was nicht gut lief. Und da habe ich die Agentur gefeuert und eine neue geheiert. Jetzt mache ich aber alles Inhouse und jetzt werde ich selber gefeuert, wenn es nicht gut läuft. Das ist ein Problem. So, dann gibt es ganz viele Menschen, die sind dann die Brand Manager oder Head of Brands, deren Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass diese Marke auch so kommuniziert, dass es in der Intention, im Ergebnis so ist, wie es in der Strategie gewollt war. Und dann gibt es die Menschen und die haben eben das Problem und die rufen immer wieder an und sagen, ey, die kapieren es nicht, die machen es nicht, es ist furchtbar. Ja, wir haben diese schöne Marke und dann gehe ich in den Online-Shop oder gehe ich auf den Social Post und dann stimmt das nicht. Und was dann passiert, ist nämlich, dass die Menschen, die die Sachen wirklich umsetzen, völlig überfordert sind, sich an alle diese Regeln zu halten, auch nicht sich gut abgeholt fühlen, wie sie überhaupt agieren sollen, wie sie kommunizieren sollen. Und das Problem lösen wir, dass wir eben auf den drei Ebenen den Menschen helfen zu sagen, okay, dann lass uns doch mal einen guten Planungsprozess machen. Lass uns doch mal guten Content planen. Lass uns doch mal gute Briefings schreiben. Was wir überhaupt nicht machen, ist, dass wir die Content-Pieces generieren. Sondern sondern mit dem, was bei uns rauskommt, das kann ich bei WO3 eingeben, da kommt ein Video raus. Das kann ich auch einem, wir nennen das UGC-Creator, also einem anderen Menschen, der Inhalte macht, geben. Oder ich kann das in einem Filmstudio geben und sagen, mach mir mal diesen Film draus.
Das heißt, ihr bereitet eigentlich den Boden für Kreative?
Nee, das auch nicht, weil wenn wir fertig sind, musst du nicht mehr kreativ sein. Dann musst du sauber umsetzen und handwerklich noch ein bisschen umsetzen. Was wir tun ist, irgendjemand muss diese Strategien schreiben. Und das ist die Zukunftsaufgabe der Kreativen. Irgendjemand muss sich ausdenken, wer ist denn diese Firma? Wofür soll die denn stehen? Und da sind wir bei dem Thema Intention. So, ich glaube, dass es noch nie so gute Zeit war für kreative Strategen. Das ist der Mega-Skill der nächsten 10 Jahre. Alles andere, was Agenturen heute zur Wertschöpfung machen, wird weg sein. Ist teilweise auch schon weg. So, wir werden eine ganz, ganz, ganz krasse Insolvenzwelle sehen bei den Agenturen, die sich über die Produktion von Werbemitteln finanzieren. Hat schon angefangen.
Das hat schon angefangen. Ne?
Und das schon, ist noch Eisbergspitze gerade.
Ich nehm das so wahr, dass ihr da so Übersetzungsleistung einfach erbringt, ne? Wirklich von der guten Idee rüber zur Umsetzung und einfach auch das Problem erkannt habt. Ne? Es ist ja nicht so ein, hey, irgendwas läuft richtig gut und wir ersetzen das jetzt, sondern wie schaffen wir es, dass das wirklich übersetzt wird und vielleicht einmal von da, ich hab das jetzt verstanden, was so diese Teile sind, ne? Also die wirklich, ihr denkt in Rollen, in Funktionen. Nehmt ihr die dann zusammen? Schafft ihr schon so eine Art autonomes Agentennetz zwischen Idee und Content Piece?
Ja.
Also. Oder ist es ein, ich spreche jetzt den Marketingmanager an. Ich spreche jetzt den Content-Strategen an.
Sowohl als auch.
Ist es ein Puzzle?
Oh, das ist eine geile Frage. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, es ist ein Puzzle. Ich finde, dass viele Menschen, ich will nicht sagen falsch, aber eine sehr andere Idee von Autonomie haben, als das, was wir bei uns sehen und machen. Wir denken von Day One in einem Mensch-Maschine-System, in dem es gilt, Skills zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Was nicht heißt, dass es Dinge gibt, die Maschine besser kann und dann soll es die Maschine machen. Aber wir sind einfach der Meinung, dass diese Teams in Zukunft aus Menschen und Maschinen bestehen und dass es Sachen gibt, die machen die Menschen besser und Sachen gibt, die machen die Maschinen besser. So. Wir haben einen sehr hohen Grad an Automation. Wir können gleich mal ganz kurz auseinandernehmen, wie das funktioniert, so von einem kleinen Prompt bis zu einem Agentenschwarm. So. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass wir in einem Prozess, in einem Kreislaufprozess denken. Ja? Alles, was wir machen, basiert auf Beobachtungen in der echten Welt und basiert darauf, dass wir nicht uns überlegt haben, was machen wir mit AI, sondern dass wir einen bestehenden Prozess, der sich in der Welt bewährt hat, nehmen, ein bestehendes Geschäftsproblem, das ungelöst ist, lösen. Und ja, wir verwenden auch AI. Aber der Kern des Gedanken und die Motivation, das zu tun, ist dieses Problem zu lösen. Und das teils AI bei und teils auch nicht. Und es ist auch völlig egal, ob es AI ist. Es interessiert sich auch keiner für den Prozessor in seinem Computer, bis auf so ein paar Freaks. Sondern was wichtig ist, ist, does it get the job done? Und wenn wir über Autonomie reden, dann müssen wir uns eine Sache klar machen. Ein autonomes System kann nur dann arbeiten, wenn das Briefing vollständig ist. So, wir unterscheiden in der AI zwei Prozessarten, die expandierenden und die reduzierenden. In einem reduzierenden Prozess habe ich einen Riesenhaufen an Informationen. Es ist aber schon alles da, ich muss es nur noch sortieren, filtern und priorisieren. Diese Prozesse kann ich voll autonom ausführen, wenn ich umfassend sage, was ich will. Da sind wir beim Briefing. Wenn ich ein gutes Briefing schreiben kann. Und eigentlich bauen wir ein System, das die besten Briefings der Welt schreibt.
Das ist natürlich eine Katastrophe.
Weil wir die besten Briefings der Welt schreiben. Und weil wir die besten Briefings der Welt schreiben, kann selbst ein dummes AI-Modell daraus guten Content machen.
Oh, das ist voll hart, Alex, weil du weißt ja, dass Kreative immer sagen, solange Kunden nicht wissen, wie man Briefings schreibt, ist unser Job safe, weil wir dann doch diejenigen sind, die da noch so ein bisschen die Zügel in der Hand halten und als Übersetzer funktionieren, vielleicht zwischen Kunde und Idee.
Ich finde, das ist ein total spannendes Gespräch, muss ich an der Stelle einfach mal sagen, weil Melanie kommt wirklich, vielleicht müssen wir es auch nochmal sagen, Melanie kommt aus der Kreativwelt als Texterin, Konzeptionerin und das ist gerade, ich finde es gerade total spannend, wie Melanie, du dich so sträubst und versuchst das irgendwie, ich finde, das ist gerade ein sehr interessantes Abbild von unserer Gesellschaft gerade, das Gespräch, was hier führt, ne? Weil Alex, du kommst sehr auf so einer sehr logischen Art mit etwas, was echte Probleme löst und Melanie sagt, aber das und das und das, das sollen doch wir Menschen machen. Ich finde das ganz spannend. Ich würde kurz in diese Metabeobachtung einmal gehen.
Ja, das
vielen Dank, Katha.
Ja. Das ist super spannend, was du da beobachtest, weil das geht an die Identität.
Ja.
Und wann immer es Identität geht, und das Problem ist eben folgendes. Wenn du dich mit einem Prozess identifizierst, dann hast du ein ernsthaftes Problem gerade. Wenn du dich, die Frage ist Werk oder Werkzeug? Mhm. Wenn du dich mit deinem Werkzeug identifizierst, dann wirst du eine schlechte Zeit haben. Wenn du dich aber mit deinem Werk identifizierst, dann gab es noch nie eine bessere Zeit als heute.
Das bedeutet aber, dass du den Output, der mit dir gemeinsam und KI entsteht, den musst du trotzdem wertschätzend als Teil deiner Arbeit wahrnehmen können. Und ich glaube, davon sind wir noch so ein bisschen entfernt. Also es ist so, ne, es ist unter Kreativen einfach noch dieses Gefühl, wenn ich es nicht komplett allein gemacht habe, ist es einfach nicht genauso cool wie wenn ich das mit KI gemacht habe.
Also ja, und jetzt kommt die bitterböse Wahrheit. Es gibt kein Jobscorecard, ist kein Menschenrecht. Ja. Und wenn du an der Stelle ein Problem hast, dann brauchst du vielleicht eher einen Therapeuten als einen KI-Berater, weil es ein und ich meine das überhaupt nicht so sarkastisch, wie es gerade klingt.
Nee, ich sehe das komplett. Wir hatten einen Vorgeschmack dessen, als es während Corona hieß, welche Jobs sind systemrelevant und welche nicht. Und ich glaube, dass viele da schon eigentlich so ein kleines Geschmäckle bekommen haben dessen, was machen wir denn hier eigentlich, ne? Und das ist natürlich exakt das, was du sagst, dieses Gefühl, eigentlich Kunst zu produzieren. Und in Wirklichkeit hängt nächste Woche ein Regalnase bei Edeka, auf der steht jetzt zugreifen, ne? Das ist die Diskrepanz, in der man sich halt befindet. Und damit, das ist definitiv ein Problem, was auch außerhalb von KI
ist. Ich glaube an der Stelle, dass ein Coach besser wäre als ein Therapeut und es darum geht, Glaubenssätze aufzulösen und neue Perspektiven zu schöpfen. Und eigentlich genau wie du es ja auch gemacht hast, Melanie, ne? Du hast ja gesagt, ich finde das alles doof, hast es kennengelernt, hast gesagt, ich umarme meinen Feind und ich bringe jetzt auch Marketingagenturen und auch Unternehmen bei, wie sie das für sich sinnvoll in ihren Prozessen einbringen. Das heißt, ihr seid euch gar nicht so unterschiedlich, das weiß ich ja.
Nee, sind wir
aber
nicht.
Aber es ist interessant, wie Alex deine Klarheit über das Thema, wie sehr das triggert. Und
ich
finde das super.
Ich habe es 10 Jahre vorher auf die Nase gekriegt. Ich habe mal Musik produziert, habe ich eben erzählt. Mhm. Und ich komme noch aus einer Zeit, da haben wir Mischpulte gehabt, die waren 6 Meter lang. Die haben so viel gekostet wie ein Einfamilienhaus. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal an einer Bandmaschine arbeitete, die damals 400.000 Mark gekostet hat. Das Ding war so groß wie eine Waschmaschine. Mhm. Ja? Und dann gab es ganze Racks, das waren so Türme von Schaltschränken mit Studiogeräten drin. Und ich habe so die ersten 3 Jahre meiner Karriere überhaupt erstmal lernen müssen, was machen diese Geräte eigentlich. Und irgendwann kam raus, dass man eben wie wir heute am Rechner produziert. Und das, was ich über 3 Jahre mit diesen Geräten lernen musste, auf einmal ein einziger Knopf mit der Maus war, ja, und von, ich muss wirklich den komplexesten Shit verstehen, wie funktioniert Dynamikbearbeitung, wie funktioniert eine Klangbearbeitung, diese ganzen Geräte reinstecken. Ich musste hier überhaupt erstmal lernen, den Unterschied zu hören. Und das ist eine extrem schwierige Geschichte. Hin zu einem Knopf, der von geil bis scheiße, von scheiße bis geil geht. Und dieser blöde Knopf, das besser gemacht hat, als ich nach den 3 Jahren. Das habe ich einfach wahrscheinlich eher vor 20 als vor 10 Jahren schon gehabt. Und ich habe mich damals genauso gefühlt wie das Gefühl, Melanie, was du jetzt beschreibst, glaube ich, was es vielen Kreativen geht. Und ich kann das total nachvollziehen. Und vielleicht will ich eher sagen, ey Leute, bin da 2-mal durch, ist gar nicht so schlimm, wie es sich gerade anfühlt.
Ich würde auch sagen, man schafft das, aber es ist halt einfach ein harter Weg. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir in der Gesellschaft Wert von Arbeit definieren. Ne? Ja. Also es ist Arbeit dann wertvoll, wenn wir 10 Jahre studiert haben und rauskommen und ungefähr wissen, was wir da tun? Oder ist das wertvoll, wenn das Produkt, was hinten rauskommt, einfach einen Wert für die Gesellschaft hat? Also ich glaube, das ist einfach so eine total krasse, übergeordnete Diskussion, die wir jetzt demnächst aufmachen werden müssen, weil wir nämlich sonst einfach ein Problem kriegen innerhalb der Gesellschaft. Was bezahle ich wie? Ne? Was ist einfach menschliche Arbeit wert? Und das ist, boah, da können wir auch mal 700 Podcast-Folgen mitmachen.
Ey. Ja, aber Melanie, die wenigsten Menschen machen sich ernsthaft Gedanken, was der Output ihrer Arbeit wert ist.
Das stimmt.
Und wenn dann das passiert, dass der Wert des Outputs sinkt, wird es fälschlicherweise, wenn ich mich immer komplett damit definiere, auch auf mich gerichtet. Dann bin ich ja auch nichts mehr wert. So. Und ich glaube, was wir ganz krass brauchen, ist so einen Resilienzfaktor, wo wir lernen, uns als Individuum wahrzunehmen und in der Welt, in der wir sind, Dinge zu akzeptieren, die sich ändern und uns neu orientieren und auf einmal merken, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Ist ja spannend. Jetzt kann ich mal wirklich endlich kreativ sein. Weil ich habe ja früher, als ich den vermeintlich kreativen Job habe, war ich unkreativer als heute, weil ich den ganzen Tag diesen Handwerksquatsch machen musste. Ich durfte einmal eine kurze Idee haben und dann wurde 2 Tage geschrubbt. Und oder eine Musikproduktion, das ist ja noch schlimmer. Du schreibst einen tollen Song, der ist in 30 Sekunden fertig und dann dauert es 3 Monate, das Ding zu produzieren. Und es ist ja nicht jeder Arbeitsschritt, auch wenn er in so einem tollen fancy Tonstudio stattfindet, ist ja nicht irgendwie, dass es Spaß macht oder so. Wenn wir uns das anschauen und einmal kurz hinterfragen, was mache ich hier eigentlich gerade, dann wird aus dem schwarzen Loch, und vielleicht können wir das mal gleich ein bisschen aufdröseln, was machen diese Systeme und an welcher Ecke können die helfen und an welcher nicht. So. Und wenn aus dem schwarzen Loch, oh mein Gott, das schafft mich ab, eine Klarheit wird, okay, das geht nicht mehr, aber das wird noch gehen, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Weil ich glaube gar nicht so sehr, dass die Leute, gerade die Kreativen, sind eigentlich in der Regel ganz gut da drin, sich an neue Situationen zu adaptieren.
Sehr anpassungsfähig.
Ist ein super Skill. Ist ein super Skill.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Aber wir müssen uns trauen, kreativ zu sein. Und wir müssen uns auch trauen, nur noch kreativ zu sein. Ja, wir müssen vielleicht auch unser kreativen Trauma des Bewertungs, dass unsere Ideen bewertet werden, das ist auch ein sicherlich schwieriger Teil des Jobs, weil sie kommen ja aus der Intuition, sie kommen ja sehr nah an unserer Persönlichkeit raus. So, aber das ist vielleicht nicht das Thema für diesen Podcast. wie sehen diese, was für Möglichkeiten haben wir heute? Und das Simpelste, was Menschen ja machen, ist, dass die einen Prompt schreiben. Die machen ChatGPT auf und dann tippen die was. Und dann sagen die, übersetz mir das mal auf Englisch. Was die Leute nicht sehen, ist, dass davor schon von OpenAI was vorgeschrieben wurde. Und das, was davor geschrieben wurde, da haben sehr viele schlaue Leute sich sehr viel Gedanken gemacht, wie diese Systeme generieren. Und den meisten Menschen ist nicht klar, dass man diese Systeme mit 1, 2, 3, sagen wir mal jetzt maximal 5 DIN A4 Seiten Text komplett steuern kann.
Du meinst damit dieses, wie ChatGPT beispielsweise dir antwortet, richtig? Also dass dieses Framework,
das System kommt im Hintergrund. Es ist ein Large Language Model und dann ist es an ein Chatbot, ne, an ein Chatbot-Fenster dran gehakt und da können wir es benutzen. Und
richtig.
OpenAI hat gesagt, Dinge, die hier in diesem Chat stattfinden, sollen auf eine gewisse Art und Weise beantwortet werden. Es gibt Hygieneregeln. Mittlerweile haben wir auch noch mal stärker, seit ein paar Fällen haben wir stärker, wenn jemand über Suizid redet, wird sofort eine Telefonnummer zur Seelheilsorge mit rausgegeben vom Chatbot. Das sind alles so Dinge, die eben Systemprompt auch drinstehen können. Ne? Handle
genau,
immer
die sind unsichtbar.
Präferiere dies, priorisiere das. Genau, die sind unsichtbar für uns Nutzerinnen.
Und die zweite Sache, die ich tun kann, wenn ich ein bisschen tiefer gehe, also wenn ich etwas mehr Steuerung haben will, dass ich nur mit diesem vorgefertigten System rede, ne? Das ist praktisch der, ne? Das ist dieser Chatbot, der dann zum Beispiel von ChatGPT oder Gemini kommt. Das ist ein absolut politisch korrekter, mitdenkender, auf gar keinen Fall was Falsches sagender, sehr höfliche Person. Und da hat sich irgendjemand ausgedacht, wie ist denn die Persönlichkeit davon? Und was, glaube ich, Menschen verstehen müssen, ist, dass das Modell dahinter, nämlich GPT-5 oder 4, und ChatGPT zwei getrennte Sachen sind. Das eine ist der Motor und das andere ist das Auto mit Interieur, was um den Motor rumgebaut wird. So. Und die zweite Sache, die ich machen kann, ist, dass ich sage, ich möchte diese Persönlichkeitsbeschreibung, wer redet da mit mir, eigentlich selber bestimmen. Mhm. Ich möchte entscheiden, wer mit mir redet und nicht Sam Altman. Und dann kann ich zum Beispiel das machen, das kennen viele vielleicht noch so als Custom-GPT, wo man dann sozusagen selber Instruktionen geben kann. Und der allerstärkste Punkt ist, ich sage erstmal, mit wem rede ich denn? Wenn ich mir nur schon die Frage stelle, mit wem will ich reden? Bist du eine von Jung von Matt stammende, super erfahrene Texterin mit 20 Jahre Werbungserfahrung? Oder bist du 19-jähriger YouTuber, der jetzt auch eine Agentur aufmacht? Du wirst auf dieselbe Frage eine andere Antwort kriegen. Wenn ich mir alleine schon nur mal die Frage stelle, mit wem will ich reden, bin ich ein dickes Stück weiter. Okay? So, und dann kommt die zweite Frage, was ist denn die eigentliche Aufgabe? Das heißt, ich muss definieren, was ist die Aufgabe? Und erstmal ganz broad, es ist deine Aufgabe, keine Ahnung, Social-Media-Kommunikation mit mir zu erstellen. Reicht aus. Habe ich schon mal ganz viele Sachen ausgeschlossen. Wir reden nicht über Tiefkühlpizza, wir reden nicht über Autos, nee, wir reden über Social. So, wenn ich dann mir als nächstes überlege, welche kritischen Regeln gelten denn für unsere Kommunikation? Was will ich auf gar keinen Fall? Dann fange ich an zu sagen, Regel 1, 2, 3, so bitte agieren. Und da bin ich schon sehr weit. So. Und dann kann ich mir als nächstes überlegen, gibt es denn so bestimmte Arbeitsabläufe, die sich in der echten Welt, die ich schon kenne, die ich gerne duplizieren würde? Und dann beschreibe ich diese Arbeitsabläufe. Mach erst das, dann mach das, dann mach das, dann mach das. So. Und dann bin ich schon auf der Handlungsebene relativ weit. Und was dann kriegsentscheidend wichtig ist, ist, dass ich dieser virtuellen Person, die mich nicht kennt, die nicht weiß, wer ich bin, erkläre, in welcher Welt ich mich bewege. Ich bin der und der, ich möchte mit dem und dem reden, mein Produkt ist das und das und ich möchte, dass du nach, keine Ahnung, einer Support-Mail schreibst, wo du nicht sagst, ich töte dich und deine Familie, sondern nach Marshall Rosenbergs gewaltfreier Kommunikation antwortest.
Ja, sehr gut. Ich hoffe, alle haben mitgeschrieben, weil das war wie so ein Prompt, wie ein guter Prompt aufgebaut ist.
Das war ein bisschen wie ein guter Prompt.
Das war ein gutes Briefing.
So, und jetzt kommt die nächste Sache. Das war ein gutes Briefing. Jetzt kommt die nächste Sache. Wenn ich mir jetzt meinen Prozess anschaue und merke, dass mehr als ein Subjekt beteiligt, dann brauche ich eben nicht einen Prompt, sondern mehrere Prompts. Und dann habe ich etwas, das nennt sich, das sieht man gerade überall, schon mal ein Multi-Agent-System. So. Und da muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, was unterscheidet einen Agent, dieses Buzzword, von einem Prompt? Und am Ende, wenn wir es ganz, ganz einfach erklären, ist ein Agent ein Prompt, der so geschrieben wurde, dass er eine Aufgabe in einer Schleife ausführt, bis sie fertig ist. Das heißt, das ist ein Prompt, der eine Anweisung hat, was er tun soll. Und jetzt kommt wieder Briefing, der eine Beschreibung hat, wie er merkt, wenn er fertig ist. Was wir da gerade sehen, ist eigentlich das Klassische, was in jedem HR-Department immer und immer wieder gepredigt wird. Ich fange an, ne, und ich vielleicht eines, es gibt zwei wichtige Bücher für Prompt Engineering. Das eine ist von Ken Blanchard, Situational Leadership. Das ist von 1971, glaube ich.
Da geht es einfach darum. Shownotes, ne?
Ja, auf jeden Fall wichtiges Buch. Auf jeden Fall wichtiges Buch, weil der Prompt, den ich eben beschrieben habe, ist noch so ein bisschen Micromanagement, wenn ich dem armen Azubi sage, was er gefälligst tun soll und jeden einzelnen Schritt beschreibe. Je erfahrener ein Mensch ist, je höher die Methodenkompetenz ist, desto eher beschreibe ich das Ergebnis und sag, kommst schon selber drauf, wie du da hinkommst. So. Und einer dieser großen Paradigmenwandel, was diese Agents, ohne dass wir jetzt zu technisch werden, machen, ist, dass ich nicht mehr nur noch beschreibe, was sie tun sollen, sondern ihnen wenig gröber beschreibe, was mögliche Lösungswege sind und detaillierter beschreiben, woran sie merken, dass es fertig ist. Und jetzt kommen wir wieder zum Briefing. Woran merke ich denn das, was geil ist? Das ist ein super spannendes Problem. Woran erkenne ich einen geilen Text? Das ist extrem schwierig und komplex. So, ja. Das sind Agenten. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Jetzt nehmen wir einen Prozess, der komplizierter ist. Und wir haben verschiedene Schritte. Und wir denken nicht mehr in, was tue ich in jedem Schritt, sondern ich denke in, wie sieht denn das Zwischenergebnis aus? Und dann kann ich von diesen kleinen Viechern, die merken, wann sie fertig sind, verschiedene bauen. Jedes macht ein Zwischenergebnis ganz gut.
Wie viele hast du da? Also kann man das mal an einem, kannst du mal ein Beispiel-Workflow sagen, wie viele Agenten so, also oder
Zwischenschritt, also wie viele verschiedene Subjekte Zwischenergebnisse machen? Mhm. Alles von 3 bis 20. Mhm. Kommt auf den Prozess. Ist lustigerweise egal, weil es ist ja nur ein Prompt, der ausgeführt wird. Also der sagen wir so, je mehr sie sind, desto komplexer wird es, sie zu orchestrieren, nennt man das. Ne? Und jetzt kommt, es ist gut, dass du das fragst, Melanie, weil es kommt ja die nächste Frage. Wie arbeiten die denn zusammen? Und auch da, wenn ich jetzt also diese einzelnen Viecher habe, die schönen Zwischenergebnisse bauen können, jedes eine total eigene Persönlichkeit mit einem eigenen Charakter, dann fange ich an, die Management-Ebene einzuziehen. Dann muss es irgendjemand geben, der supervised. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es entweder die Möglichkeit zu sagen, dass man die verkettet, dass man sagt, es ist immer erst das und dann immer das und dann immer das. Und das macht total Sinn, wenn ich bestimmte Prozesse habe, wo ich weiß, dass es in der Reihenfolge funktioniert. Oder aber ich muss die Entität darüber, muss auch ein mitdenkendes AI-Prömmchen sein, das die einzige Aufgabe hat zu überlegen, was ist der sinnvollste nächste Schritt. Und dann den anderen Agenten sagt, ey, du machst jetzt mal das und gib mir das mal zurück. Und du machst jetzt das und gib mir das mal zurück. Das heißt, ich baue nicht mehr die Spezialistenrolle, was die ersten Agenten waren, sondern ich baue die Managementrolle, die orchestrierende Rolle ein. Und da muss ich mir auch wieder die Frage stellen, möchte ich es vorgeben oder kann ich mein Ergebnis so gut beschreiben, dass ich dem Ding vertraue, dass es schon selber dahin kommt. Was wir aber bis so. Und das ist der momentane Stand der Technik in den großen Production-Systemen, also in den Systemen, die wirklich im Einsatz sind.
Das ist die Realität. Das ist das, was wir jetzt in der Lage sind, mit KI abzubilden und auch auslösen. Und es ist natürlich so, dass Unternehmen sich genau das jetzt gerade angucken und wollen, haben wollen.
Weißt du, was da aber total spannend ist? Diese Systeme unterscheiden sich in der Regel nicht darin, wie sie strukturell gebaut sind, sondern wie gut es gelungen ist, die Domänenexpertise des Problems, das sie lösen, einzubringen.
Ja.
So, das heißt für mich als Unternehmer, ich kann stundenlang darüber reden, wie wir das machen. Und ich habe da eigentlich kein großes Geheimnis, weil es ist kein Geheimnis, wie das funktioniert. So, keiner hat ein Geheimnis, wie das funktioniert. Mhm. Aber was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir 20 Jahre Domänenexpertise da reingebaut haben. Und das ist ein viel, viel schwieriger zu lösendes Problem, als sich die meisten Unternehmen vorstellen. Die denken, ich kaufe so ein Tool oder so ein, keine Ahnung, wie heißt das, N8N oder Google Agentic Platform oder OpenAI, ist scheißegal, wie das heißt.
Poste Agent in die Kommentare und ich schicke dir meinen Workflow.
Ja, ja, super.
Mhm. Für die Leute da draußen fühlt sich das ja so an, als ob das easy peasy die One-Click-Lösung wäre. Und das finde ich nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Du hast gerade erklärt, ihr habt einfach eine Domain-Expertise. Ja. Das bedeutet, ihr versteht, wie Zwischenschritte funktionieren müssen. Ihr versteht, an welcher Stelle was wie verkettet wird. Und dann ist hinter der Output auch wertvoll, ne? Und nicht dieses, ich habe halt was, da gebe ich was rein, am Ende kommt was raus, denke. Das ist, glaube ich, gerade das Problem, dass viele noch nicht verstanden haben, dass es dazwischen echt eine krasse Kompetenz braucht noch, oder?
Absolut. Das ist das, was es unterscheidet von mein System scheitert. Oder das ist das, was es unterscheidet, ob mein System arbeitet wie World-Class-Social-Media-Manager oder, weiß ich nicht, Prakti, der gerade von einer Party kommt und eigentlich noch völlig zugedröhnt ist und irgendeinen Scheiß postet. So, das ist der, aber in der Bandbreite können diese Systeme arbeiten. Und wenn ich keine Domänenexpertise habe, ist es gar nicht so einfach, manchmal den Unterschied zu erkennen. Mhm. Und die große Herausforderung ist das Briefing oder die Spezifikation. Zu sagen, was ich will, zu wissen, wann es gut ist. Das, die technologische Komponente, es ist völlig irrelevant. Ich meine, schau es dir an. Wir sind zwei Founder. Wir haben sicherlich noch ein paar richtig geile Freelancer, mit denen wir arbeiten. Aber wir haben de facto mit ein paar Freelancern und zu zweit eine Enterprise-Plattform gebaut, die bei Companies wie Henkel und TÜV in Betrieb ist.
Und das geht jetzt. Und vielleicht ist das tatsächlich sogar der geil positive Ausblick, auch für Kreative an der Stelle, nämlich zu sagen, was ist jetzt plötzlich möglich, wenn ich mir ein bisschen von dieser Expertise auch einfach drauf schaffe, mir überlege, wie kann ich meine Kernkompetenz nutzen, nämlich diese krasse Flexibilität und dieses Ideen haben können, oder? Hm. Und das umsetze in so eine tech-affine Welt, in der man sich vielleicht noch nicht ganz zu Hause fühlt. Aber da kommt man hin, ne? Also das kann man...
Wenn du einmal vergisst, dass es Tech ist, dann wird es ganz einfach. Wenn ich sage, ey Melanie, wäre es nicht geil, wenn du nach jeder Idee 25 Juniors hast, die so lange drauf rumdenken, bis du zufrieden bist? Wäre doch super. Und diese Juniors, die hast du jetzt.
Ich finde es gut, dass wir diesen positiven Bogen hinkriegen, weil ich, ich bin tatsächlich da totale Realistin, was das angeht, ne, wenn es das Problem besser löst, dann müssen wir uns das angucken. Damit müssen wir uns anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, weil sonst machen wir uns in der Welt da draußen auch unglaubwürdig irgendwo.
Ja, aber deshalb finde ich so wichtig, dass wir das lernen. Und deshalb finde ich so cool, dass ihr auch ihr macht, was ihr macht, dass ihr den Leuten nämlich zu ihren Konditionen zeigt, wie das funktioniert. Und das ist der Core-Skill, den wir brauchen, damit wir auch gesellschaftlich weiterkommen. Ja. So, es geht ja nicht darum, dass die Nerds die kränkesten Systeme bauen. Es geht darum, dass jeder in der Gesellschaft diese Technologie machen kann und versteht, dass es zugleich overhyped und underrated ist.
Ja, genau. Ja, das ist eigentlich genau das, was wir auch in einer Folge mit Thorsten Rude gesprochen haben. Da unbedingt nochmal reinhören. Wir sind auch absolut dagegen, dass jetzt ein Unternehmen sagt, wir führen KI ein, wir suchen jetzt erstmal die besten Use Cases. Das ist für uns, und vielleicht ist das auch vielleicht hier und da ein Streitthema, aber erst die Person mit der Domänenexpertise braucht die Kompetenz, braucht das Verständnis über die Möglichkeiten, um dann das zu verbinden. Und da entstehen dann die Use Cases, ne? Der das Prozessverständnis hat, wo die Dinge ineinander haken, wie man zu welchem Ergebnis auch immer kommt. Diese Personen brauchen KI-Kompetenzen, bevor ein Unternehmen von oben sagt, ihr macht jetzt immer das und immer das und immer das, ohne diese Menschen mit der Domänenexpertise mitgenommen zu haben.
Ich versuche es für mich immer von zwei Seiten aufzubauen. Auf der einen Seite, das, was du beschreibst, ich gehe ja nicht im Baumarkt, kaufe mir eine Werkzeugkiste, setze mir zu Hause und denke so, oh geil, woran könnte ich denn jetzt schrauben? Mhm. So, ne? Aber so agieren
Menschen
die Leute. Solche
gibt es auch. Ich habe, aber egal, so ja, Entschuldigung.
So, ja, aber das ist in einem wirtschaftlichen, sehr zielgetriebenen Kontext nicht besonders effizient.
Stimmt. Das stimmt.
So, sondern was in der Regel immer gut funktioniert, ist zu sagen, auf der einen Seite, es macht total Sinn, dass ich verstehe, was diese Werkzeugkiste kann. Ich muss einmal grob wissen, was die kann. Was ist ein Klebstoff? Was kann ich mit einer Bohrmaschine machen? Ich weiß nicht, bin ich so ein Werkzeugmensch, aber ihr wisst, was ich meine.
Klebe ist auch in jedem Werkzeugkasten drin, Alex, definitiv. In den guten auf jeden Fall. Ja.
So, ne? Ich kenne ja noch einen Unterschied zwischen einem Holz- und einem Metallbohrer, dann hört es bei mir aber auf. Das ist eine einmalige Wissensleistung, die ich erbringen muss. Oder vielleicht auch eine kontinuierliche. Aber ich muss die trennen von, ich suche nach Use Cases. Weil die Use Cases meiner Firma stehen in den Line-Items meiner Rechnung. Ja, ich meine, was ist der Use Case meiner Firma? Das, womit ich Geld verdiene. Es ist very simple. So, und jeden einzelnen Punkt in meiner Rechnung, in dem ich Wert erbringe, der es meinem Gegenüber mehr wert ist, als es mich kostet, trägt zur Daseinsberechtigung meines Wirtschaftsbetriebs bei. Wenn ich dann anfange zu schauen, an welcher Stelle könnte ich denn mehr erwirtschaften, wenn ich das und das Problem löse und dann die Kompetenz habe, alle meine Werkzeugkästen zu kennen. So, dann kann ich zu Use Case kommen. Aber ein Use Case beginnt nicht mit einer Ressource, sondern ein Use Case beginnt mit einem Problem.
Lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Jetzt haben wir solche Multi-Agent-Systeme, die da an einem Prozess arbeiten und beteiligen. Und du hast eine Analogie aufgeworfen in unserem Vorgespräch und gesagt, Grundgesetz und Religion ist ein spannendes Thema in Bezug auf Entitäten oder Subjekte, die da für uns rumwerkeln und arbeiten. Und nimmst quasi bewusst ein Grundgesetz mal als philosophisches Überkonstrukt versus Instruktion. Kannst du das mal erklären? Kannst du da mal reingehen?
Absolut, absolut. Bis jetzt haben wir über Dinge geredet, die es heute schon gibt.
Ja.
So. Und das Verrückte ist ja, dass die meisten Leute überhaupt nicht verstehen, was es schon gibt. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ihr beide oft in Firmen kommt, denen zeigt, worüber wir gerade geredet haben und denen wirklich die Kinnlade runterfällt.
Ja, ist auch ein bewusster Teil.
Ja, ja.
Und
wir lieben diesen Moment. Das,
ja, weil die Leute glauben ja nur, weil sie einen Prompt reinschreiben können, könnten sie es schon. Dann kommen sie aus dem Workshop raus und denken so, wow. So. Aber lass uns doch mal überlegen, wo die Reise hingeht. Und jetzt fangen wir an, in eher nerdigere Richtung zu kommen und in, sagen wir mal, den Stand der Technologie zu kommen, der in einer fortgeschrittenen Experimentalphase ist. Und wir haben eben darüber geredet, dass wir bei diesen Agenten sozusagen den Schritt gemacht haben, weg von Prozessbeschreibungen hin zu kleinen Entitäten, denen ich ein Ergebnis beschreibe und Werkzeuge gebe, dieses Ergebnis zu erstellen und zu merken, wann sie fertig sind. Ja? Und dann haben wir darüber geredet, dass es, wenn ich die habe, eigentlich so eine Art Manager darüber gibt. Und diese Manager hat die Aufgabe, die zu orchestrieren. Der nächste Schritt ist sowas wie ein Company Founder oder ein Visionary. Der nächste Schritt ist nämlich, dass ich nur noch mein Ergebnis beschreibe und sagt, macht mal. Und jetzt kommt das Spannende. Bei dem Schritt vorher hab ich gesagt, ich als Mensch muss beschreiben, wie der Prozess aussieht. Bei Agentenschwärmen, ja, sage ich nur noch, überleg dir mal, wer in deinem Team sein müsste. Und dann denkt sich die AI aus, oh, dann baue ich mir den da holen und dann hole ich mir noch einen Creative Director hier rein und dann nehme ich mir noch jemand, der vorher, keine Ahnung, bei Coca-Cola gearbeitet hat, mit rein. Und dann erstellt sich die AI ad hoc in der Sekunde, wo sie die Aufgabe kriegt, ihr eigenes Team. Und das müssen wir uns, ich weiß nicht, ob ihr den Film Her gesehen habt und euch an das Ende erinnert.
Ja.
Wenn der AI sich...
Tschüssi.
Also ich spoiler jetzt, wer ihn nicht gesehen hat, bitte ein paar Minuten vorspulen. So, aber was ja am Ende rauskommt, ist, dass es eben eine AI Zehntausende, dass es eben nicht eine Singularität ist, sondern, ne, dass ich von Mensch zu Mensch, sondern dass es eben beliebig duplizierbar ist. So, und dann kann man sich die Frage stellen, warum denn nicht mal 10.000 Agenten spawnen und auf das System loslassen?
Das klingt so spooky, Alex. Ja, das ist wirklich, ja, aber wo ist denn dann die Kontrollinstanz, wenn da 10.000...
Genau, da kommen wir jetzt, glaube ich, hin mit Religion.
Genau, da kommen wir jetzt hin.
So spannend.
Das ist
so spannend und ich danke dir, Melanie, dass du aussprichst, was 59% der Hörerin jetzt gerade denkt.
Ja. Melanie, was findest du daran spooky?
Die schiere Masse, die ich nicht mehr überblicken kann. Einfach das Verhältnis von KI, Agent, künstlicher Intelligenz, Tsunami, Kraft zu Mensch am anderen Ende. Das ist das, was mir Angst macht.
In einem Wort, Kontrollverlust.
Ja, aber ich wollte es halt anders sagen. Ja, du hast recht, es ist Kontrollverlust. Ja.
Es ist Kontrollverlust. So, dasselbe Problem haben wir in einem anderen Konstrukt, das nennt sich Gesellschaft.
Ach komm.
Ja,
sag mal weiter.
Und das ganze Konzept, über das ich rede, stammt nicht von mir, sondern von Yuval Harari aus Homo Deus.
Ja.
So, ist irgendwie gerade mein Licht ausgegangen. Egal.
Von Homo Deus. Sehr theatralisch, wie dein Licht ausgegangen ist an der Stelle. Für Leute, die es nur hören.
Das war die AI, ne? So. Und Die Auflösung dieses Kontrollverlusts nennt Yuval Harari Religion. So, er beschreibt Religion als dezentrale Entscheidungsfindung anhand gemeinsamer Werte auf ein gemeinsames Ziel. So, und ich bin jetzt ein völlig unreligiöser Mensch, aber als Architekt für diese Systeme schaue ich mit tiefer Bewunderung auf das Operating System der katholischen Kirche und schaue mir an, wie Religion funktioniert. Religion funktioniert nämlich, indem wir alle dieses eine Ziel haben. Und wir haben eben die ganze Zeit darüber geredet, dass wir diesen Systemen Ziele geben müssen. So. Und in der Religion funktioniert es so, dass eine Gesellschaft ein Ziel bekommt. Weiß ich nicht, im Christentum ist es das ewige Leben oder whatever.
Es hat ja immer schon super funktioniert mit der Religion. Ja, erzählen Sie bitte weiter, Herr Jakobi.
Ja. Es geht nur ums System.
Und was ich brauche, wenn ich die Entität nicht mehr kontrollieren kann, wenn ich also nicht mehr Prozesse vorgeben kann, dann gibt es eben ein neues Konstrukt, das sind Werte. Das sind sozusagen softe Kriterien, anhand der ich Verhalten bewerten kann, das ich gar nicht antizipieren kann. Das heißt, ich kann nicht mehr antizipieren, was das einzelne Individuum tut. Ich brauche aber ein Konstrukt, anhand dessen dieses Individuum selber entscheiden kann, ist das gut oder schlecht, was ich mache.
Ja.
Und dann brauche ich ein Konstrukt beim Individuum, diese Compliance ein bisschen zu erzwingen. Das mache ich mit dem gemeinsamen Ziel, das so toll ist, dass das Ziel, dass das Individuum auf gar keinen Fall dieses Ziel verfehlen will. Und diese Werte führen dazu, dass das gemeinsame Ziel von mir in der übergeordneten Entität und dem Individuum gleich sind und wir sozusagen, man kann es auch positiv sagen, an einem Strang ziehen. Und dann findet eine dezentrale Entscheidungsfindung statt. Dann kann das Individuum, und das ist jetzt völlig egal, ob Mensch oder Prompt, selber merken, ist das gerade okay, was ich mache oder nicht. Und wenn ich einen Wert habe, liebe deinen Nächsten, dann brauche ich keine Regeln, du darfst nicht schlagen, du darfst nicht treten, du darfst nicht spucken, du darfst nicht mehr Messer stechen, du darfst auch nicht mehr Baseballschläger schlagen, du darfst auch nicht mehr benagelten Baseballschläger schlagen, du darfst auch nicht mehr mit einer Tasse erschlagen. Nee, liebe deinen Nächsten. Funktioniert da ganz, ganz, ganz fantastisch.
Das ist auch das, genau dieses Deterministische hatten wir eben vor KI. Ne? Wir mussten im Computer wirklich jeden einzelnen Regelfall genauestens einprogrammieren. Und da brauchten wir eine lange Kategorie von Baseballschläger.
Bis naja, aber wir sind ja probabilistisch.
Und genau. Und jetzt sind wir probabilistisch unterwegs mit KI. Und da kommen wir auch wieder zu der Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen und empathisch zu sein, hinter einer Rolle einen Auftrag zu verstehen. Ja. Aber genauso gut kann man ja auch eine nicht religiöse Gesellschaft nehmen und das Grundgesetz. So. Und
Das ist noch ein bisschen anders. Das ist noch ein bisschen anders. Das Grundgesetz, weshalb Grundgesetz und? Also Grundgesetz ist ja eine gemeinsame Vereinbarung einer Gesellschaft. Und alle Individuen zusammen können das Grundgesetz ändern. Sie können aber nicht die Religion ändern. Das ist der Unterschied, weshalb beide Konstrukte Sinn machen, wenn ich sehr viele Entitäten habe, deren Identität ich nicht kenne. Und dann mache ich mir eben Gedanken und sage, okay, wie funktioniert denn das in der Gesellschaft? Ich brauche diese Gesetze. Ja? Ich brauche, ey, wenn du Scheiße baust, kommst du in den Knast. So, deshalb sage ich dem Agenten, wenn du Scheiße baust, wirst du gelöscht.
Und Claude so, dann kopiere ich mich einfach auf den anderen Server drauf.
Ja, richtig.
Ja, ich hab mir das auch gerade gefragt, ne? Also, okay.
Ja, aber genau, das passiert dann.
Lassen wir mal die katholische Kirche kurz raus. Aber nehmen wir mal, also ich bin auch eher atheistisch veranlagt. Meine Frage ist, ja.
Choose any Weltreligion, völlig egal.
Ja.
Also, nur mal kurz, weil vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof. Bedeutet das, dass wir Menschen ein Wertekonstrukt uns erschaffen, was wir der KI vorgeben? Das würde bedeuten, okay, Alex nickt an der Stelle, Katha nickt auch, damit sind es schon zwei von drei, die nicken. Ich versuche das einfach nur jetzt wirklich einmal kurz zu verstehen.
Ja.
Okay, das wiederum bedeutet, dass sich Menschen auf gemeinsame Werte einigen müssten. Soll ich an der Stelle hysterisch lachen oder warten wir damit noch kurz? Also das ist,
ja, der war gut, ne?
Das ist, aber das können wir ja klein und groß denken. Das können wir klein und groß denken. Ich finde das super, dass man so systemisch vorgeht.
Groß funktioniert's. Wir haben uns schon auf Werte geeinigt. Ja, und wir alle freuen uns nicht über Aussagen, die in letzter Zeit getroffen werden. Und wir alle machen uns große Sorgen, wo eine Gesellschaft hingeht. Aber auf den ganz, 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 ganz großen, ich sag's mal so, es könnte noch schlimmer sein, als es sich gerade schon anfühlt. So, und dann, glaube ich, ist die ganz simple Frage, wie sorge ich dafür, dass eine Maschine mich nicht umbringt? Die meisten Maschinen sind ja erstmal Dual Use und weder böse noch gut. Sondern wie sorge ich dafür, dass das passiert, indem ich dafür sorge, dass mein Wertesystem das Betriebssystem dieser KI ist. Und diese Dinger werden trainiert mit Beispielen.
Hast du das Gefühl, dass wir da einen Einfluss drauf haben?
Absolut. Das Problem ist, wenn KI uns jemals auslöschen wird, dann wendet sie die Boshaft der Menschheit an und nicht die Boshaft der Maschine.
Das ist auch der Moment, wo hier, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, unbedingt in die Kommentare euren Senf dazu abgibt, eure Gefühle loswerdet und gerne darüber mal diskutiert, ob das, was Alex gerade erklärt hat, ob das Sinn macht. Ich glaube, ich bin Team, das macht irgendwie Sinn. Melanie ist noch so im Habe.
Ich bin noch in, ich möchte jetzt wieder zurück nach Schlumpfhausen.
Ich finde das einfach sehr, also ich meine, es gibt die Alignment-Teams in den großen Unternehmen wie OpenAI, wie von Anthropic und Google. Die machen nichts anderes, als rauszufinden, wie sie die Ziele der Menschen mit den Zielen von Maschinen sozusagen alignen und sicherstellen, dass es dieselben Ziele sind. Das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Und ich finde es so charmant an deinem Gedankengang, da habe ich nämlich so überhaupt noch gar nicht nachgedacht, dass wir ja auch Teil davon sind, von dieser, dass wir davon Teil sein können, sozusagen in dem Moment, wo wir autonome Systeme zusammenschalten, in welcher Art und Weise auch immer, dass wir das mitdenken, so einen systematischen Approach. Also nicht nur, du sollst XYZ tun, sondern auch nochmal drüber, übrigens haben wir hier Ziele und ne, das müssen wir in der Zukunft mitdenken. Und aus der Religion die Mechanismen zu kopieren, ist smart. So.
Das ist aber Harari, ne? Und jetzt noch einfacher. Wir Menschen haben ja sogar auch einen super Mechanismus, frischen Entitäten die Werte mitzugeben. Ne? Das ist jeder, der Kinder hat, weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, wenn wir uns um diese Technologie ein bisschen so kümmern, wie wir uns um die nachwachsenden Mitglieder unserer Gesellschaft kümmern und einfach akzeptieren, dass diese Subjektivierung dazu führt, dass wir vielleicht noch eine nachwachsende Mitglieder der Gesellschaft in dieser technischen Ebene haben, dann wird es auch wieder relativ einfach, das zu lösen. Und lass uns das mal, auch wenn das ein bisschen Doomsday klang, es gibt ja immer den Nerd-Ding P-Doom, wie wahrscheinlich halte ich, dass die Menschheit ausgelöscht wird? I don't think it will happen. Warum nicht? Weil wir nämlich smarter sind als die AI. Alles, was wir gerade jetzt.
Persönlicher Satz.
Ja, schau mal. Nicht die größte technische Errungenschaft hat es geschafft, die Menschheit auszulöschen. Selbst die Atombombe hat es nicht geschafft. Und ich bin langfristig bullish, auch wenn ich mir kurzfristig Sorgen mache, dass wir selbst die Klimakatastrophe in den Griff kriegen. Ich glaube, wenn wir selber die Verantwortung für das übernehmen, was wir bauen, wenn wir auch als educated consumers zu einem System, das wir scheiße finden, sagen, kaufe ich nicht, funktioniert fantastisch. Ja? Und wenn wir dafür sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich so verhält, wie wir es wollen, trainieren wir die AI eigentlich automatisch mit. Wenn wir keine Hasskommentare posten, sieht sie auch nicht. Wenn wir schlaue Dinge bei Reddit posten, sieht sie sie. Also am Ende sind wir selbstwirksam und haben es alles in der Hand. Und ich glaube an uns.
Damit kann ich voll gut arbeiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich find's großartig, dass du deine Vision da auch jetzt nochmal dran gehangen hast. Und das zeigt einfach, woher du gedanklich da kommst. Und ich finde deine Perspektive super spannend. Und genau über solche Dinge müssen wir jetzt sprechen. Und du arbeitest ja auch genau an dieser Schnittstelle Mensch und Maschine und Kreativität und versuchst ja gerade Lösungen zu finden. Ich danke dir. Wir haben so lange noch nie mit einem Gast gesprochen.
Wir hätten auch noch eine Stunde jetzt dranhängen können.
Ich danke euch.
Auf jeden Fall. Ja, also. Und wir sind auch völlig, also ihr müsst wissen, wir sind komplett vom Skript heute abgewichen. Ich habe keine einzige Frage mehr gefragt, die ich aufgeschrieben habe vorher. Und das macht es für mich heute zu einem sehr, sehr inspirierenden und interessanten Gespräch. Deswegen danke, Alex, dass du mit uns auf die Reise gegangen bist. Du hast
Vielen
tief
Dank.
Blicken lassen in With Love and Data. Ich glaube, dazu könnte man wahrscheinlich auch eine ganze Folge machen, nur an einem Use Case zeigen, wie ihr das aufbaut und macht. Das heißt, findet auf jeden Fall bitte in den Shownotes den Weg zu Alex und seinem Unternehmen. Also, vielen Dank. Heute gibt es kein Ich wundere mich über gar nichts mehr, denn das war eine komplette
Die ganze Folge ich ist Ich wundere mich über gar nichts mehr.
Und ich bin auch dankbar für so ein etwas streitbareres Gespräch heute mal an der Stelle, weil es sind genau diese Fragen, die uns alle auf der Seele brennen. Es ist das Scheißgefühl in uns im Bauch. Deswegen auch danke für die derbe Sprache heute, Alex. Weil es geht um uns Menschen.
Ich habe versucht, mich zurückzuhalten.
Ja, das habe ich gemerkt. Okay. Es geht um uns Menschen. Es geht um Identität behalten, aber auch neue schaffen, neue Wege gehen, Mut in sich auch zu finden und sich das anzugucken, was ist. Und sich dann mutig anzupassen und kreativ wieder zu sein. Ich glaube, das ist auch nochmal hängen geblieben heute. Sind wir wirklich so kreativ, wie wir denken, oder dürfen wir jetzt endlich freidrehen? Und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns heute aus dieser Folge. Lasst uns unbedingt 5 Sterne da, wenn ihr solche Art von interessanten Gesprächen weiterhören wollt bei uns hier bei Wunderpanik. Und wie gesagt, schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare bei Spotify, bei Instagram findet ihr uns. Unter team@aitonomy.eu dürft ihr uns auch gerne schreiben oder auf LinkedIn. Vielen Dank und habt einen schönen Dienstag. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Tschüss, Dankeschön.